Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Und der freut sich, dass Sie wieder zuhören. 90 Minuten Kino im Radio beginnen jetzt. Herzlich willkommen. In der Nacht zum Montag, da richten sich die Augen wieder nach Hollywood, wo die Golden Globes verliehen werden. Zwar sind diese Preise nach den vielen Skandalen des Globe-Vereins nur noch ein Schatten ihrer selbst und längst auch kein verlässliches Oscar-Barometer mehr, auch wenn das immer wieder behauptet wird. Großer Favorit ist dieses Mal Paul Thomas Andersons Thomas Pynchon-Verfilmung One Battle After Another. Doch einer der meistdiskutierten Filme ist der sechsfach nominierte Hamnet von Oscar-Gewinnerin Chloe Zhao, auch weil dieser Film mit Schauspiellegende Jane Fonda eine sehr prominente Fürsprecherin gefunden hat.
This is a perfect film in my opinion. It's ironic that a film about Shakespeare or about his family has little to do with words. It's beyond words. It's a primal film that I believe could only have been made by a woman like Chloe Zhao.
Für Jane Fonda ist Hamnet also ein nahezu perfekter Film, auch weil er kein Film der großen Worte ist. Und das, obwohl er von Shakespeare handelt und seiner Frau. Stattdessen geht es hier um große Gefühle, um Verlust, um Trauer und um das, was sich eben nicht aussprechen lässt. Hamnet erzählt von der Entstehung des Theaterstücks Hamlet und davon, wie William Shakespeare und seine Frau Agnes erst über die Kunst einen Weg finden, den Tod ihres Sohnes Hamnet zu verarbeiten.
Mama!
Ja. Er lebt nicht.
Zurück nach London. Du hängst an diesem Ort, denn wirklicher für dich ist das alles andere.
Ich bin selbst leidlich tugendhaft. Nochmal.
Würdest du nicht gerne wissen, worum es geht?
Was geht?
Das Stück.
Ein Ausschnitt aus dem Kinofilm Hamnet mit dem Oscar-Gewinnerin Chloe Zhao sehr bildgewaltig die inneren Seelenlandschaften ihrer Figuren erkundet und Fragen stellt nach der Rolle der Kunst im Leben. Über all das habe ich mit ihr selbst, mit Chloe Zhao, in einem langen, intensiven Gespräch gesprochen und wollte von ihr kurz vor der Verleihung der Globes zunächst wissen, was ihr denn überhaupt Preise und Nominierungen wie diese bedeuten, gerade für einen Film, der so leise und intim ist.
Very happy. Very proud of the village that made the film.
Ich bin zuallererst sehr glücklich und sehr stolz auf das Dorf, das diesen Film gemacht hat. Dieser Film ist aus einer gemeinsamen Anstrengung entstanden, aus vielen unterschiedlichen Stimmen, Blicken und Energien. Hoffentlich können die Nominierungen und Preise dazu beitragen, dass mehr Menschen den Film im Kino sehen und diese kollektive, gemeinschaftliche Erfahrung machen, um die es ja in dem Film geht.
Chloe Zhao, ihr Film Hamnet erzählt ja von der Entstehung von William Shakespeares berühmtem Stück Hamlet. Was war denn vor den Dreharbeiten Ihr ganz persönliches Verhältnis zu diesem Meisterwerk des Theaters?
Well, it was a
Ich muss zugeben, dass ich das Stück zunächst falsch verstanden habe. Hamlet ist ein sehr berühmtes Stück und ich hatte lange das Gefühl, dass es im Kern um Rache geht. Ich kannte es nur oberflächlich, eher als kulturelle Referenz und weniger aus einer wirklichen Auseinandersetzung. Erst durch die Arbeit an Hamnet habe ich mich tiefer damit beschäftigt und plötzlich eine ganz andere Wertschätzung für dieses Werk entwickelt.
Ihr Film basiert zudem auf Maggie O'Farrells Bestseller-Roman Judith und Hamnet. Was hat Sie an diesem Roman am meisten beeindruckt, der ja im Grunde von der Trauer von William Shakespeare und seiner Frau Agnes handelt, die mit dem plötzlichen Tod ihres jungen Sohnes konfrontiert werden?
The inner landscape in Maggie's book was described with so much precision and depth and nuances.
Maggies Roman beschreibt Shakespeares Welt mit viel Präzision, Tiefe und Nuancen. Er war für mich eine unglaublich reichhaltige Grundlage für das Drehbuch. Besonders berührt hat mich die Gegenüberstellung der beiden Sehnsüchte. Agnes' Wunsch nach Herkunft, nach Verwurzelung, nach einer Familie, also nach etwas, das sie hält. Und auf der anderen Seite Wills Sehnsucht nach einem inneren Wald, nach einer Wildheit in sich, vor der er Angst hat, zu der er aber durch Agnes Zugang findet. Dazu kommt sein Bedürfnis, das Geschichtenerzählen zu nutzen, um seinen Schmerz zu verwandeln. All diese Elemente haben mir starke, klare Ausgangspunkte gegeben, mit denen ich weiterarbeiten konnte.
His pain. These were great places for me to start with.
Haben Sie eigentlich während des Arbeitsprozesses auch mit der Autorin, mit Maggie O'Farrell, zusammengearbeitet?
I really wanted that because Maggie was my bridge into the world she created.
Ja, ich wollte diese Zusammenarbeit unbedingt, weil Maggie meine Brücke in die Welt war, die sie erschaffen hat. Das ist ja ihre Welt. Es war kein linearer Prozess, sondern ein sehr kollaborativer, vielschichtiger Austausch. Manchmal hatte ich eine Idee und Maggie half mir, sie so zu übersetzen, dass sie organisch in ihre Welt passte. Dann habe ich diese Idee zu den Schauspielern getragen und dort begann eine weitere Transformation. Es war also kein klassisches Aufgabenteilen, sondern ein Kreislauf aus Übersetzen, Weitergeben und Verändern.
Kommen wir zu Agnes, zu William Shakespeares Ehefrau, die ja eigentlich das Zentrum des Films ist. Und so wie wir sie kennenlernen, ist das ja jemand, der eine tiefe, fast spirituelle Verbindung zur Natur und zum Unsichtbaren hat, die auch in sich ruht. Und als sie sieht, dass ihr Ehemann, der Shakespeare, unglücklich auf dem Land ist, lässt sie ihn ziehen nach London. Doch als ihr Sohn stirbt, kann sie nicht mehr loslassen. Da ist etwas gebrochen. Dieses Urvertrauen fehlt plötzlich. Warum?
Well, I think she has a connection with something older.
Ich denke, Agnes hat eine Verbindung zu etwas Älterem und Tieferem, wie die Wurzeln eines Baumes. Wenn man Zugang zu so einer Tiefe hat, fällt es einem leichter, im Leben loszulassen. Deshalb konnte Agnes Will lieben, ohne ihn festzuhalten. Sie konnte ihn gehen lassen, als er nach London wollte. Aber ihre eigene Abstammung ist durch ihr Schicksal plötzlich unterbrochen. Sie hat nicht die vollständige Verbindung, nach der sie sich so sehnt. Und als ihr Sohn Hamnet stirbt, bricht etwas in ihr weg. In diesem Moment findet sie keinen Weg mehr, um loszulassen.
So when Hamnet died, she suddenly couldn't find a way to let him go.
Im Roman selbst ist William Shakespeare als Figur sehr ausdrucksstark, sehr gesprächig, doch im Film ist er viel zurückhaltender, sehr introvertiert. Warum haben Sie sich entschieden, Will auf diese ruhige, verinnerlichte Weise darzustellen?
That's a personal choice for me because I have had a lot of experience.
Das war eine sehr persönliche Entscheidung von mir. Ich habe viele Männer kennengelernt, besonders männliche Künstler, die zur Kunst gefunden haben, weil sie keinen sicheren Raum hatten, um ihre Gefühle auszudrücken. Ihre Emotionen wurden nie gespiegelt, nie wirklich gehört. Oft wissen diese Männer nicht genau, wer sie in der Welt sind, bis sie einen Ausdruck durch die Kunst finden. Eine Bühne oder ein Film kann für sie ein sicherer Ort sein, um sich selbst zu verstehen. Deshalb war in meiner Vorbereitung Hermann Hesses Steppenwolf ein sehr einflussreiches Buch für mich. Und ich habe mit Paul Mescal, der den Will spielt, ziemlich viel über Hesse und seinen Helden gesprochen. In der Geschichte vom Steppenwolf geht es ja um die Idee eines Mannes, der glaubt, einen Wolf in sich zu haben. Und für unseren William Shakespeare stellten wir uns ebenfalls eine tierische Seite vor, einen Kojoten. In Workshops vor dem Dreh hat Paul sogar eine Geste entwickelt, als wäre dieser Kojote ständig neben ihm. Dieser imaginäre Kojote steht für Wills innere Wildheit, für seinen Steppenwolf. Und für die enorme Angst, was passieren könnte, wenn diese Wildheit unkontrolliert hervorbricht. Für Will sind das Geschichtenerzählen und das Theater die einzigen Wege, diese andere Seite seines Wesens sicher herauszulassen.
Storytelling, theater, is the only way he could let that out as well.
Ich finde die Beziehung zwischen den männlichen und weiblichen Energien in Hamnet sehr interessant, weil an der Oberfläche betrachtet, da verkörpert William Shakespeare eine Art männlichen Archetypus. Er steht für Kunst, für Aufklärung, für Ordnung. Und auf der anderen Seite, da haben wir Agnes. Sie steht für Natur und Mystik. Aber der Film deutet eben auch an, dass diese Energien nicht strikt an dieses Geschlecht gebunden sind. Wie sehen Sie diese ganz besondere Dynamik, die letztendlich die beiden Hauptfiguren in Ihrem Film prägt?
That's because the masculine and the feminine are not gendered, right? They're within ourselves.
Das Männliche und das Weibliche sind nicht strikt an Geschlechter gebunden. Sie existieren in uns allen. An der Oberfläche verkörpern Will und Agnes archetypische Rollen. Er die männliche Energie, sie die weibliche. Aber wie im Yin-Yang-Symbol trägt jeder einen Punkt der anderen Seite in sich. Wills Schreiben zeigt zum Beispiel, dass er Zugang zum Unsichtbaren hat, zu einer intuitiven, spirituellen Ebene, die oft als weiblich gelesen wird. Um diesen Zugang freizusetzen, braucht er Agnes Einfluss. Sie hilft ihm, diesen dunklen Punkt in seiner hellen Seite zu öffnen. Agnes wiederum verkörpert das Chaotische, auch das Magische. Doch um diese Kraft vollständig leben zu können, braucht sie Wills Licht. Etwas, das ihrem Chaos Struktur gibt. Entscheidend ist, dass diese Einfassung liebevoll und unterstützend ist, nicht begrenzend. Es geht also nie darum, dass eine Energie die andere beherrscht, sondern darum, wie beide sich gegenseitig ergänzen. In jedem Einzelnen von ihnen und in ihrer Beziehung als Paar.
It's about the woven, the interwovenness of these two energies within ourselves.
Der Film befasst sich ja auch tiefgründig mit der Idee der Schöpfung, also Schöpfung von Kunst, aber auch Schöpfung von Leben, in dem Fall von Kindern. Sie selbst sind Künstlerin, aber keine Mutter. Wie haben Sie diese Erfahrungen von Mutterschaft, aber auch künstlerischer Schöpfung im Film darstellen wollen?
We are creative beings, all of us. We create.
Ich glaube, wir alle sind kreative Wesen. Wir erschaffen ständig Dinge und auch Kinder sind eine Form dieser Schöpfung. Der kreative Prozess, ob in der Kunst oder im Leben, ist nie bequem. Er bringt etwas Neues hervor und konfrontiert uns dabei mit unseren tiefsten Ängsten und größten Wünschen. Kunst bringt uns an den Rand dessen, wer wir sind. Wissen Sie, ich bin keine Mutter, also kann ich nicht wissen, wie es ist, ein Kind zu gebären und dann zu verlieren. Aber ich habe einen weiblichen Körper, der jeden Monat etwas erschafft und es dann wieder loslässt. Und als Künstlerin kenne ich dieses Gefühl einer Energie, die Form annehmen muss. Auch da kann sich jeder Atemzug wie eine Schwelle anfühlen zwischen dem Existieren oder Nicht-Existieren dieser Schöpfung. Ich kann jetzt das Filmemachen nicht direkt mit Mutterschaft vergleichen, aber ich kann schon Parallelen ziehen. Beim Filmemachen, selbst ganz am Ende, in der letzten Phase des Schnitts bis zum Tag der Premiere, fühlt es sich oft immer noch so an, als könnte alles jeden Moment auseinanderfallen. Als könnte das Projekt gewissermaßen an mir sterben. Und manchmal scheitern kreative Arbeiten tatsächlich auf diese Weise. Und diese ständige Möglichkeit des Scheiterns bringt sowohl das Beste als auch das Schlechteste in einem zum Vorschein. Genau darauf habe ich beim Dreh zurückgegriffen, auf diese Erfahrungen von Schöpfung und Verlust, so wie ich sie selbst kenne. Und natürlich habe ich auch sehr eng mit meinen Schauspielerinnen am Set gearbeitet. Einige von ihnen sind Mütter. Ihre Erfahrungen haben mir geholfen, die Darstellung von Mutterschaft im Film fest in realen, gelebten Erfahrungen zu verankern.
Inspiration, but of course I collaborate with actresses on our set.
Die Kunst des Geschichtenerzählens, die nimmt in Hamnet eine spirituelle, fast heilende Rolle ein, könnte man sagen. Das sieht man ganz besonders im gemeinschaftlichen Theaterbesuch. Das bekommt dann etwas von so einer kollektiven Therapie. Glauben Sie eigentlich selbst daran, dass Kunst heilen kann? Ist das nicht vielleicht etwas romantisierend?
I think the word art, unfortunately, has now a twisted definition.
Ich denke, das Wort Kunst hat heute leider eine sehr enge, vielleicht auch verdrehte Definition angenommen. Menschen denken, etwas braucht ein gewisses Maß an Prestige oder Erfolg, um Kunst genannt zu werden. Aber das ist nicht der Ursprung von Kunst. Der eigentliche Akt der Schöpfung kann etwas ganz Einfaches sein, etwa die Zeichnung eines Kindes. Auch das ist Kunst. Kreativität ist lebenswichtig, ein Geburtsrecht. Wenn wir aber in diesem heutigen Sinne bei der aktuellen engen Idee von Kunst bleiben, dann muss ich sagen, ja, diese Idee von Kunst wird in meinem Film sehr romantisiert und auf ein Podest gestellt.
So in that sense, if we stick to the current meaning what art is, then yes, it's very romanticized. I agree.
Wir sehen in Ihrem Film einen ganz besonderen Moment europäischer Kulturgeschichte. Die Uraufführung von Hamlet am Globe Theatre in London. Es ist ein Moment, in dem was Gemeinsames entsteht. Ein Ausnahmezustand im Publikum. Welche Bedeutung hat für Sie dieser Moment, wenn Kunst auf Publikum trifft? Und was passiert in Hamlet, wenn sich diese Erfahrung erstmals im Theaterraum verdichtet?
Art to me doesn't exist without a connection with its viewer.
Kunst existiert für mich nicht ohne das Publikum. Denn Kunst wird erst dann real, wenn es eine Interaktion gibt, wenn etwas geteilt wird, wenn zwischen dem Schöpfer und dem Betrachter ein Kontakt entsteht, wenn dieser Schleier kurz durchlässig wird. Das passiert in meinem Film bei der Uraufführung von Hamlet. Diese gemeinschaftliche Erfahrung, also Menschen, die zusammenkommen, um sich mit einer Geschichte zu beschäftigen, hat eine besondere Kraft. Sie kann uns aus unserem rein individuellen Selbst herausholen. In einem symbolischen gemeinschaftlichen Raum, zum Beispiel in einem Theater, können Zuschauer für einen Moment ihr sehr rationales, faktisches Verständnis davon, wer sie sind und wer andere sind, verlassen. Stattdessen treten Sie in einen kollektiven Raum ein. Und in diesem Raum kann ein Gefühl von Einheit entstehen. Etwas, das man sonst eher aus religiösen oder spirituellen Zeremonien kennt. Dieses gemeinschaftliche Ritual ist unglaublich wichtig für mich. Es ist einer der Hauptgründe, warum wir Geschichten erzählen und Filme machen, um genau diese geteilte, fast heilige Erfahrung möglich zu machen.
So that's to me how important that space is.
Sie sind ja bekannt geworden für Filme wie The Rider oder Ihren Oscar-prämierten Nomadland, also Werke, die oft auf weite, westernhafte Naturlandschaften setzen. In Hamlet jetzt erkunden Sie eher eine innere Landschaft. Wie sind Sie an den visuellen Stil dieses Films herangegangen, um diese innere Welten dieser Figuren darzustellen?
Wir haben die innere Landschaft als Leitfaden für alles genommen, was wir auf der Leinwand sichtbar machen wollten. Dieser Ansatz hat eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen mir und allen kreativen Abteilungsleitern erfordert. Schon früh habe ich dem gesamten Team klargemacht, dass die inneren Welten der Figuren immer an erster Stelle stehen müssen. Ich habe außerdem alle ermutigt, ihre eigene innere Landschaft in den kreativen Prozess einzubringen. Als die einzelnen Abteilungsleiter dann begannen, erste Ideen zu entwickeln, zum Beispiel die Farbpaletten, sind wir bewusst nicht von historischer Genauigkeit oder konkreten Referenzen ausgegangen. Stattdessen haben wir mit etwas anderem begonnen, mit ihren emotionalen Reaktionen auf das Drehbuch und auf den Roman. Diese persönlichen, emotionalen Antworten aller Teammitglieder waren der Motor für viele kreative Entscheidungen des Films, vom Kostüm über das Produktionsdesign bis zur Kameraarbeit. Jede Abteilung hat so aus einem Ort echten Gefühls herausgearbeitet. Erst als wir diese gemeinsame emotionale Grundlage hatten, eine Art kollektive Blaupause, haben wir sie mit dem historischen Kontext und den praktischen Anforderungen der Filmproduktion zusammengebracht. Das Ergebnis ist, dass die Bilder des Films aus einem sehr inneren, sehr herzlichen Ort heraus entstanden sind. Und genau das verleiht dem Film meiner Meinung nach seine besondere eigene Textur.
Und wie hat die Waldumgebung Ihren visuellen Ansatz beeinflusst? Vorher haben Sie ja hauptsächlich in weiten, offenen Ebenen gedreht.
It was in Wales, because the English woods are a bit too tame now.
Ja, wir haben in Wales gedreht. In den englischen Wäldern ging es für uns nicht. Sie waren uns einfach zu gezähmt. Für Hamlet brauchten wir einen Wald, der wirklich wild wirkt, unberührt, fast archaisch. Ich hatte vorher noch nie in einem Wald gedreht, sondern, wie Sie schon erwähnt haben, fast ausschließlich in offenen Landschaften. Am Anfang war das für mich eine echte Herausforderung, weil das Kino oft horizontal denkt. Es geht um Weite, um Horizonte. Im Wald mussten wir ganz anders arbeiten. Wir mussten vertikal denken, nach oben und nach unten. Außerdem war uns wichtig, dass der Wald nicht einfach nur Kulisse ist, sondern ein spiritueller und visueller Wegweiser für die Geschichte. Die Reise des Films führt, metaphorisch gesprochen, von den Himmeln hinab in die Unterwelt und durch alles, was dazwischen liegt. Der Wald wurde für uns zu einem visuellen Leitmotiv. Sein Blätterdach öffnet sich nach oben zum Himmel, während seine Wurzeln tief in die Erde reichen. Genau das spiegelt die Spannweite des Films wider. Von hochfliegenden, spirituellen Fragen bis hin zu tiefster Trauer und Verlust. Die Präsenz des Waldes hat uns geholfen, dieses Gefühl visuell zu vermitteln, Himmel, Erde und Unterwelt miteinander zu verbinden.
This is about going from the heavens to the underworld.
Oscar-Gewinnerin Chloe Zhao sprach mit mir über ihren Film Hamlet, der sehr frei die Entstehung von William Shakespeares Hamlet imaginiert. Der Film kommt am 22. Januar in die deutschen Kinos. Der ungarische Regisseur Bélatar war kein gewöhnlicher Filmemacher. Er war eher ein Architekt von Raum und Zeit. Seine Filme wie Satan-Tango, die dauerten gerne 7,5 Stunden in Schwarz-Weiß mit wohlkomponierten, sehr langen meditativen Einstellungen, immer aber auch präzise und aufwendig choreografiert. Und vor allem einen Filmemacher, der nichts dem Zufall überlassen hat, wie sein deutscher Kameramann Fred Kellermann einmal sagte.
Also in dem Moment, wo die Kamera läuft, gibt es wenig Spontanität natürlich. Das ist wie eine, im Grunde wie eine Tanzaufführung, wie eine Choreografie. Und jeder muss dabei wissen, was er zu tun hat. Das heißt Kamera, Schauspieler, Beleuchter auch, weil wir bewegen manchmal auch Lampen oder Windmaschinen oder der Helikopter. Die müssen halt alle genau wissen, wann sie wo zu sein haben. Da gibt es halt in dem Moment, wo die Kamera läuft, nicht so viel Spontanität. Aber bei den Proben entstehen manchmal Sachen, die jetzt nicht 100% geplant sind. Also besonders was die Schauspieler betrifft.
Wir hören schon, für diesen Bélatar war das Kino nie Illusionsmaschine, sondern eher ein Prüfstein. Was hält der Mensch aus an Zeit, an Stillstand, vielleicht auch an Hoffnungslosigkeit? Außerdem haben seine Filme sich nie dem Publikumsgeschmack angebiedert. Auch darin zeigte sich seine fast avantgardistische Haltung. Über dieses Werk und diesen Mann möchte ich sprechen mit Jörg Taschmann, der ist bei mir im Studio. Erstmal hallo Jörg.
Ja, hallo Patrick.
Jörg, Tar galt als schwieriger Geselle, sehr schweigsam, apodiktisch, grummelig. Wie hast du ihn denn wahrgenommen?
Ich habe ihn so wahrgenommen, dass ich dabei war, wie Satan-Tango auf der Berlinale lief, 1994, in dieser Uraufführung im Delphi-Kino. Und das war schon eine besondere Vorführung, weil das ging morgens los und ging natürlich den ganzen Tag. Der Film war heute über 7 Stunden. Eine Pause haben sie auch noch gemacht. Und ein paar Leute rannten raus und waren überhaupt nicht zufrieden. Aber die, die blieben, die kamen so mit strahlenden, leuchtenden, glücklichen Augen eben da raus. Und dann hat dieser Film den Caligari-Preis gewonnen. Und es war Usus, dass der Preisträger um Mitternacht nochmal gezeigt wird. Nun hatten wir ein Dilemma. 7 Stunden, das ging nicht, auch für den Vorführer und für die Leute, die da arbeiten. Also wurde salomonisch beschlossen von den Gregors damals, also Ulrich Gregor und Erika Gregor, wir zeigen jetzt irgendwie nur 2 Stunden. Und das war, Bélatar hat das gar nicht verstanden. Das ging ihm gegen den Strich als Künstler, dass man sein Meisterwerk sozusagen zerstückelt. Und dann hatte ich noch eine andere Begegnung mit ihm später auf der Berlinale, ich glaube 2 Jahre später. Ich hatte einen Abschlussfilm an der Budapester Filmhochschule gemacht. Der lief im Forum der Berlinale im Videoprogramm, war aber nur 53 Minuten kurz. Und nun wurde der gekoppelt, damit es auf so ein 90-Minuten-Programm kommt. Es gab einen 37-Minuten-Videofilm von Bélatar. Wir liefen also zusammen noch im alten Arsenal-Kino. Am Anfang war das Kino proppenvoll, Bélatar kam mit seiner Entourage, dann war der Film zu Ende, Lichtpause, fast 80% verließen den Saal und dann lief dann eben so auch mein Film. Also das waren so meine Begegnungen mit Bélatar.
Wir blicken mal auf sein Werk und wenn man seine Kurz- und Fernsehfilme mal abzieht, dann besteht ja dieses Werk aus 9 Spielfilmen. Ja, und innerhalb dieses schmalen Werks, dann gibt es auch vielleicht so eine Zweiteilung, könnte man sagen, diese frühen Werke, die in so engen Wohnungen spielen, mit so Menschen, die sich nicht befreien können. Und dann kommt dieser Herbstalmanach-Film, so ein grelles Intermezzo und dann eben mit Verdammnis 1988 der Beginn der Zusammenarbeit mit dem Autor und jetzt Nobelpreisträger Laszlo Krasznahorkai. Was macht dieses Kino der beiden für dich aus?
Ja, du hast es sehr, sehr präzise gesagt. Dieses Anfangskino, was er dann noch gemacht hat, wie der 27-28 war, so als Autodidakt. Zum Beispiel dieser Film Ponelkopcholat, was man im Deutschen als Plattenbau-Siedlungsbeziehung vielleicht übersetzen könnte. Da zoffen sich wirklich ein Mann und seine Frau. In dieser Enge einer Neubauwohnung, da ist eine Handkamera, die diese Enge eben auch sehr gut einfängt. Und dann, ein paar Jahre später, macht er plötzlich Verdammnis. Und das ist ästhetisch etwas ganz anderes. Allein diese Anfangssequenz ist herrlich. Man sieht so eine Art Lift mit so von Gruben, von so einer Kohlegrube. Und ganz langsam fährt die Kamera zurück. Und wir sind in einem Zimmer, wir sind in einer Küche. Und da ist ein Mann und der rasiert sich. Und das sind, also diese... Das beim Rasieren ist ein Schnitt, aber vorher haben wir quasi 4 Minuten 50 ungeschnitten gesehen. Und es gibt auch andere wirklich großartige Bildkompositionen. Zum Beispiel, man sieht Gläser in einer Bar und dann wird langsam nach links geschwenkt und hinter diesen Gläsern sehen wir wieder diesen Karrer, diesen einen Protagonisten. Also das ist schon sehr kunstvoll gemacht, ist auch vom Schwarz-Weißen her sehr kontrastreich gewesen und das ist zum Schauen schon wirklich auch eine Augenweide, das muss man schon sagen. Es kommt natürlich hinzu, was die Grundstimmung dieser Filme ausgemacht hat und die war natürlich hochgradig depressiv.
Ja, das stimmt, wie so ein Wetter, das auf einem lastet und immer schwerer wird. Dann kam Anfang der 90er Jahre, du erwähntest zumindest schon die Weltpremiere, Satan-Tango, der Filmgeschichte geschrieben hat, der auch als so Mutprobe unter Cinephilen geht, wer tut sich 8 Stunden an. Ein Film wie ein Mythos, könnte man sagen. Was zeichnet den Film bis heute für dich aus?
Also der Stil, der optische Stil, den hat er da sozusagen noch, hat noch einen draufgesetzt, was so eine gewisse Langsamkeit, man kann es auch Entschleunigung nennen, anbelangt. Diese 7 Stunden lassen sich natürlich schwer zusammenfassen, ja. Aber was hier spannend ist, ich habe mir nochmal den Anfang angeschaut, ist so dieses Verhältnis zur Literatur von Krasznahorkai. Das heißt, der Film fängt zuerst an mit so Kühen. Es passiert nichts anderes. Man sieht, dass die sich dann noch paaren im Hintergrund, weil das ist so eine Riesentotale. Und es scheint ein verlassenes Dorf zu sein. Und dann plötzlich erscheint im Off so ein ganz lyrischer Text, der praktisch die Handlung mit dem Protagonisten verortet, die wir noch gar nicht gesehen haben. Und das ist wirklich sehr, sehr literarisch, dieser Off, ist ja kein Kommentar, aber Off-Text. Und dann setzt eben diese Geschichte um Geld, Betrug und Verrat ein. Alle wollen raus aus diesem sehr trostlosen Ort. Und das ist eine sehr suggestive, auch sehr schön melancholische Musik. Mir ist nochmal aufgefallen, es gibt viel Musik in seinen Filmen. Das vergisst man vielleicht, weil man immer nur an diese Bilder denkt. Aber zur Stimmung trägt diese melancholische Musik bei. Auch in Verdammnis gibt es diese sehr schöne Sequenz von dieser Sängerin. Und wenn man sich mal diesen Text anhört, da geht es wirklich nur darum, dass das Leben eigentlich schon vorbei ist, dass es alles keinen Sinn hat. Also es ist auch in diesen Texten der Lieder so eine pessimistische Grundhaltung, die Tat durchaus gehabt hat.
Dieser Film etablierte ihn ja als so singulären Filmemacher auch jenseits des europäischen Kontexts. Und trotzdem müsste man ja sagen, er stand schon in einer gewissen Tradition des osteuropäischen Kinos.
Unbedingt. Und ich glaube, deswegen hat er auch im Westen so Furore gemacht, weil man so ein Kino im Westen nicht gemacht hat. Und natürlich denkt man an Tarkowski, weil Tarkowski auch diese sehr langen Einstellungen gemacht hat. Trotzdem sind sie sehr gegensätzlich in ihrer Aussage. Tarkowski war beispielsweise ein tiefst religiöser Mensch, das ist Belatar nicht. Und ich würde sogar sagen, dass Tarkowski menschenfreundlicher und hoffnungsvoller irgendwie war in seinen Filmen. Selbst ein Film wie Stalker, da schwingt trotz einem gewissen Pessimismus auch so eine Form von Hoffnung mit. Und er hat auch in Farbe gedreht, Tarkowski, das muss man auch sagen. Belatar hat nie einen Farbfilm gemacht, jedenfalls nicht in seinen langen Kinofilmen. Und dann kann man vielleicht noch ein paar andere ganz kurz nennen. Miklós Jancsó, auch ein Ungar, weil
ganz
er ja
wichtig.
Auch der Erste war, der quasi gesagt hat, ich mache keinen Schnitt mehr, ich lasse die Kamera einfach durchlaufen und seine Filme in wenigen Einstellungen letztendlich gedreht hat. Und was so das Rätselhafte anbelangt, da eben fallen mir auch Leute wie Padajanov oder auch Josseliani teilweise ein, die teilweise auch sehr langsam. Und das machte dieses osteuropäische Kino aus, dass man sehr viel in Rätseln erzählt hat, sehr metaphorisch erzählt hat.
Jörg Taschmann erinnerte an den großen Autorenfilmer Belatar, der diese Woche im Alter von 70 Jahren gestorben ist. Danke dir, Jörg.
Gerne.
Wir hatten ja schon die großen Jahresrückblicke hier in Vollbild, dem Filmmagazin, aber eine Beobachtung noch vom letzten Jahr. Also wenn man gerade auf die Festivals schaut, dann ist es uns aufgefallen, dass vor allem deutsche Regisseurinnen das Bild des deutschen Kinos nach außen geprägt haben. Ein Beispiel ist dann natürlich der deutsche Oscar-Kandidat dieses Jahr, In die Sonne schauen von Mascha Schilinski, der weltweit gefeiert wird. Gleichzeitig sieht es hinter den Kulissen etwas anders aus, wenn es um das Thema Frauenquote geht. In vielen Filmwerken sind Frauen immer noch unterrepräsentiert, verdienen weniger. Und gerade jetzt in der wirtschaftlichen Krise der deutschen Filmbranche wächst die Sorge, dass alte Ungleichheiten noch stärker zutage treten werden. Was sich verändert hat und was sich noch ganz hartnäckig hält, das hat Christian Berndt für uns zusammengefasst.
Wenn wir jetzt so weiterrechnen, haben wir eine Gleichstellung ungefähr 2050. Also in 25 Jahren.
So beschreibt Eva-Maria Sommersberg in einem Berliner Café das Tempo, mit dem sich die deutsche Filmbranche in Richtung Geschlechterparität bewegt. Sommersberg ist Drehbuchautorin und Filmproduzentin. Sie sitzt im Vorstand von ProQuote Film, einem Verein, der 2014 auf der Berlinale gegründet wurde, damals noch unter dem Namen ProQuote Regie. Der Verein trat mit einer klaren Forderung nach einer Quote an. Ziel war es, den Anteil von Frauen in der Filmbranche zu erhöhen, mehr Diversität zu schaffen und für gleiche Bezahlung zu kämpfen. Und tatsächlich, sagt Sommersberg, habe sich seitdem einiges verändert.
Als ProQuote gegründet wurde vor über 12 Jahren, lag der Frauenanteil bei Regisseurinnen bei 5-10%. Mittlerweile, ich habe es nachgeguckt, ist es bei 34%. Das kann man jetzt mal so als Zahl in den Raum werfen. Aber die Zahlen, jedenfalls die Zahlen, die wirklich interessant wären, wie viel Budget hatten die Filme von den Frauen im Vergleich zu den Filmen der Männer? die letztes Jahr aufgetaucht sind. Und sie hatten weniger. Denn das ist das eigentliche Problem, dass die Budgets, dass die großen Jobs vergeben werden an Männer und nicht an Frauen.
Noch immer, sagt Sommersberg, halte sich in der Filmbranche die Vorstellung, Frauen könne man größere Budgets nicht anvertrauen. Das habe auch damit zu tun, dass die Spitzenpositionen der deutschen Filmwirtschaft nach wie vor fast ausschließlich von Männern besetzt seien. Hinzu komme ein weiteres strukturelles Problem. Frauen würden in der Filmbranche nach wie vor schlechter bezahlt.
Wir hatten einen Kongress gemacht 2023 und da war er 36% der Gender Pay Gap in der Filmbranche.
Umso erstaunlicher ist es, dass Frauen im Film weiterhin so stark unterrepräsentiert sind, obwohl an den Filmhochschulen seit Jahren etwa gleich viele Frauen wie Männer studieren. Und auch in der Ausbildung selbst, sagt die junge Regisseurin Sarah Miro Fischer, seien weibliche Perspektiven und Diversität längst ein Thema.
Von der Filmhochschule ist es wirklich, also da habe ich tatsächlich, glaube ich, viel gelernt auch an perspektivkritischem Denken. Und die Seminare hatten viel auch damit zu tun, was so Inklusion und Diversität in den Erzählperspektiven, was ja noch viel weiter gefächert ist als jetzt nur männlich-weiblich.
Auch für ihren Abschlussfilm, der von sexualisierter Gewalt an einer Frau erzählt, habe sie von Anfang an viel Zustimmung bekommen, sagt Fischer. Ihr aktueller Film Schwesterherz, ausgezeichnet mit dem First Steps Award als bester Nachwuchsfilm, läuft jetzt im Kino. Er erzählt von einer jungen Frau und ihrem Bruder, die ein sehr enges Verhältnis haben. Doch dieses Gleichgewicht gerät ins Wanken, als der Bruder wegen Vergewaltigung angezeigt wird. Schwesterherz konzentriert sich vor allem auf den inneren Konflikt der Schwester, auf das Dilemma zwischen Nähe, Loyalität und Wahrheit. Dass es heute deutlich komplexere Frauenfiguren im deutschen Film gibt als früher, sagt Fischer, habe auch mit der wachsenden Zahl weiblicher Filmschaffender zu tun.
Wenn man sich jetzt heute und weiß nicht vor 20 Jahren anguckt, dann kippt man fast hinten über, was wie viel sich da verändert hat.
Durch die Begegnungen mit Regisseurinnen während ihres Studiums, sagt Fischer, sei ihr klar geworden, dass Filmemachen auch eine kooperative Arbeit auf Augenhöhe sein kann.
Also ich habe ganz lange mit der Idee gehadert, Regisseurin zu werden, weil ich immer dachte, das wäre so ein Ego-Ding und man müsste sehr viel Raum einnehmen, um Regie machen zu können. Und erst als ich dann mehr auch weibliche Regisseurinnen gesehen habe und andere Ansätze kennengelernt habe, habe ich angefangen, mir selber das so ein bisschen mehr zu glauben, dass das was ist, was ich machen möchte, unabhängig jetzt von der Größe meines Egos.
Zugleich ist es so, dass weibliche Filmschaffende laut der Studie Women in Film, die dieses Jahr auf dem Filmfestival in Cannes vorgestellt wurde, einen viel höheren Erwartungsdruck als Männer spüren. Bei Pro-Quote Film, meint Eva-Maria Sommersberg, setzt man deshalb auf Dialog und Weiterbildung in der Branche, um auf die Situation von Frauen im Filmgeschäft aufmerksam zu machen.
Diese Forderung einer Quote steht nicht im Vordergrund für uns, sondern das Ändern des Mindsets und die Sensibilisierung bei Menschen in Führungspositionen.
Statt wie früher eine Frauenquote zu fordern, setzt Pro-Quote inzwischen auf die Idee einer Männerquote. Ziel ist es, Platz zu schaffen, nicht nur für Frauen, sondern auch für andere bislang unterrepräsentierte Gruppen, etwa für Menschen mit Behinderungen oder für nicht weiße Filmschaffende. Sommersberg sieht die deutsche Filmbranche damit grundsätzlich auf dem richtigen Weg.
Ich glaube nicht, dass man zurückgeht, weil ich glaube, dass die Arbeit in einem diversen Team erfolgreicher ist, wie man an sehr, sehr vielen Produktionen auch sehen kann, wie die Zweiflers, Schwarze Früchte, wahnsinnig erfolgreich. Diese Produktionen sind erfolgreicher und interessanter, die sind besser. Deswegen haben wir eine tendenziell positive Entwicklung. Sie ist nur zu langsam.
Allerdings wächst derzeit die Sorge, dass in der aktuellen wirtschaftlichen Krise der Filmbranche erneut vor allem Frauen die Leidtragenden sein werden. Studien der vergangenen Jahre zeigen, wenn gespart wird, etwa durch kürzere Drehzeiten, trifft es Frauen deutlich häufiger als ihre männlichen Kollegen. Die Strukturen und Erfolge bleiben fragil und ein Ende dieser Krise ist bislang nicht in Sicht.
Christian Berndt über den aktuellen Stand beim Thema Frauenquote vor und hinter der Kamera. Und wir bleiben noch beim Thema der Frauen hinter und vor der Kamera, beziehungsweise wir wechseln vor die Kamera, denn dahinter, haben wir ja gerade gehört, gibt es noch großen Nachholbedarf. So lässt sich dennoch sagen, dass auf der Leinwand die Vielfalt weiblicher Figuren in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Und damit rücken ja auch Themen ins Zentrum, die das lange männlich dominierte Kino kaum beachtet hat. Und ein solches Thema, das ist Mutterschaft. Vor allem Fragen wie, was bedeutet es, Mutter zu sein? Welche Erwartungen lasten auf Frauen? Egal, ob sie sich für Kinder entscheiden oder ganz bewusst dagegen. Genau diesen Fragen widmet sich ab nächster Woche auch der Spielfilm Mother's Baby der österreichischen Regisseurin Johanna Moder und erzählt darin von Julia, einer erfolgreichen Dirigentin, der im Leben scheinbar nur eines fehlt, ein Kind. Und als sie dann schwanger wird, überlässt sie nichts dem Zufall, Privatklinik, der beste Arzt. Doch kaum ist das Baby auf der Welt, beginnen die Zweifel.
Was ist das Baby?
Es gab einen
Sauerstoffmangel, weil die Nabelschnur war um den Hals ihres Kindes. So, das Kind befindet sich jetzt auf der Neonatologie des Allgemeinen Krankenhauses zur Untersuchung. Und das ist alles völlig normal bei Sauerstoffentzug. Völlig normal.
Das Normale wird ziemlich unheimlich und so wird allmählich aus der Vorstellung von Mutterglück ein psychologischer Horrorfilm über Erwartungen, über Kontrolle und über Angst. Und über all das habe ich vor der Sendung mit Johanna Moder gesprochen und sie gefragt, warum die Idee, dass erst ein Kind ein Leben vollständig macht, für ihre Figur der Julia so gefährlich ist.
Also ich habe das Gefühl, dass es gerade bei Frauen der Fall ist, dass ihnen versprochen wird, selbst wenn sie alles erfüllen, wenn das Kind fehlt, scheint da eine Leerstelle zu sein. Also das betrifft, es gibt einen gewissen Wandel in der Gesellschaft. Es gibt ja auch immer mehr Frauen, die sagen, sie wollen überhaupt keine Kinder oder junge Frauen vor allem, aber vermutlich auch, weil sie nicht bereit sind, ihre Freiheit aufzugeben. Weil ein Kind zu bekommen eben bedeutet, dass man sehr viel eigenständiges Leben oder also diese Zeit, die man einem zur Verfügung steht, nicht mehr vorhanden ist. Und ich glaube, dass einfach Menschen oder junge Menschen, junge Frauen sagen, sie wollen sich das nicht antun. Interessanterweise hatte ich vor kurzem eben nach der Premiere ein Gespräch mit zwei jüngeren Frauen und die haben beide so gesagt, ja, sie wissen eigentlich nicht, ob sie sich Kinder vorstellen können. Und die eine hat dann gemeint, sie könnte sich sehr gut vorstellen, in der Rolle des Vaters ein Kind zu bekommen, weil das für sie mit ihrem Lebensstil irgendwie, also sie war Schauspielerin oder ist Schauspielerin und sie scheint diese Idee als Vater da die Rolle gerecht zu werden, aber eben nicht als Mutter.
Woher kommt dann Ihrer Meinung nach dieser Mythos, dass ein Kind eine Frau erst komplett macht, der ja auch die Julia im Film antreibt? Kommt der Druck eher von außen oder eher von innen?
Ja, ich glaube, dass unser Innenleben sehr vom Außen getrieben wird oder dass man eine sehr starke Persönlichkeit sein muss, um sich gegen Normen oder Prinzipien zu entscheiden. Und gerade dieses Thema Kind kommt ja oft sehr breit, nicht einmal unterschwellig daher, weil du wirst, so, wenn du in einem Alter zwischen 30 und 40 bist, sehr schnell gefragt, wenn du kinderlos bist, wann es bei dir soweit ist. Und jeder scheint ein Interesse daran zu haben, dass du dich fortpflanzt. Und es gibt anscheinend auch einen sehr großen Druck von außen, dass man sich fortpflanzen sollte. Nur wenn man sich dann fortpflanzt, ist das Interesse dann an dem Nachwuchs gar nicht mehr so groß, weil in unserer Gesellschaft Kinder ja auch oft nerven oder als anstrengend empfunden werden. Und ich finde diesen Gegensatz sehr interessant, dass eben ein sehr großer Druck entsteht, aber man sich dann im Nachhinein fragt, wieso habt ihr eigentlich so viel Druck gemacht, wenn ihr euch dann so wenig dafür interessiert?
Haben Sie jetzt für Mother's Baby eher aus Ihrer eigenen Erfahrung geschöpft für das Drehbuch oder auch dann so Feuilleton-Debatten aufgegriffen, wie der Begriff Regretting Motherhood, wo es darum ging vor ein paar Jahren, dass Mütter sich erstmals offen dazu geäußert haben, dass sie es bereuen, überhaupt Mütter geworden zu sein?
Also ich habe sehr viel aus meinem eigenen Leben verwendet und aus dem Leben von Freunden und Freundinnen. Ich habe bei dem Film weniger recherchiert im klassischen Sinne, sondern wirklich also das Leben verwendet, um zu recherchieren. Und sehr viele Sätze und Personen, natürlich sind die dann verändert oder haben sich verwandelt im Laufe des dramaturgischen Prozesses. Aber es hat fast alles so einen Ursprung im wirklichen Leben.
Julia im Film ist ja Dirigentin. Das ist ein Beruf, der absolute Hingabe verlangt und vor allem ja in den letzten Jahren immer weniger, aber dann doch stark männlich geprägt ist. Warum war dieser Beruf für Sie besonders geeignet, um zu zeigen, wie schnell Mutterschaft auch einen erkämpften beruflichen Status destabilisieren kann?
Ja, mir war es wichtig, dass sie einen Beruf hat, für den sie quasi ihre komplette Leidenschaft braucht oder halt eben diese Hingabe. Und dass quasi ihr Beruf gefährdet wird dadurch, dass sie plötzlich nicht, also dass sie sich innerlich aufteilen muss. Einerseits ist da ihr Kind, das sie sich so gewünscht hat. Und gleichzeitig ist aber da ihre Identität, ist nach wie vor der Beruf. Und dieses Aufspalten ihrer inneren Identität oder eben, man sagt, also quasi was uns was uns Frauen die Gesellschaft verspricht, ist die Erfüllung der Frau durch das Kind. Gleichzeitig ist es aber so, dass sehr viele Frauen das so erleben, gerade wenn sie einen Beruf haben, den sie eigentlich sehr, in dem sie sich sehr erfüllt fühlen, dass sie durch das Kind plötzlich in das Gegenteil von der Erfüllung eintritt, sondern eher eine Zerstörung ihrer eigenen Identität, sondern dass sie sich plötzlich innerlich total zerrissen fühlen oder sie merken, sie müssen sich jetzt aufteilen, wo geht die Leidenschaft hin? Also wann investiere ich in meinen Beruf und wie viel Zeit sagt man mir quasi auch gesellschaftlich, weil es heißt ja, die Mutter ist das Wichtigste fürs Kind und sollte sich eigentlich 24 Stunden nur um das Kind kümmern, ist auch eines dieser gesellschaftlichen Normen oder zumindest in unseren Breitengraden, entsteht eine totale Zerrissenheit in dieser Figur dadurch, dass sie eben ihren Beruf als sehr wichtig erachtet.
Dazu kommt ja auch, dass diese Julia sehr wohlhabend ist, erfolgreich, perfekt vorbereitet. Es gibt eine Privatklinik, ein durchgestyltes Kinderzimmer. Warum war es Ihnen wichtig, den Horror des Films nicht denn aus Mangel oder der Armut zu entwickeln, sondern eben aus der Illusion von Kontrolle, die Julia langsam entrissen wird?
Ja, so könnte man es auch lesen. Also es ist natürlich, also die Medizin verspricht uns auch nach wie vor eine gewisse Form der Kontrolle, die sie nicht einhalten kann. Und eben es kann halt alles passieren, wenn das Kind kommt. Es kommt ein neuer Mensch und du weißt nicht, wer dich erwartet oder mit was du konfrontiert wirst. Und wahrscheinlich ist es auch, es ist eben nicht wie ein Gegenstand, den du dir noch zulegst, weil du den auch noch brauchst für deinen Statussymbol, sondern es ist eben ein Lebewesen und es kann in alle Richtungen sich entwickeln.
Sie erzählen Mother's Baby jetzt nicht als Drama, sondern als Genrefilm. Und da gibt es sehr viele berühmte Beispiele, die sich mit dem Horror der Mutterschaft auseinandergesetzt haben. Roman Polanskis Rosemary's Baby ist da vielleicht der bekannteste Film. Warum ließ sich denn dieses Gefühl nach der Geburt, dieses Fremdsein, dieses Abgleiten in eine andere Wirklichkeit für Sie vor allem über die Form des Genres am besten erzählen?
Also bei dieser Geschichte hatte ich das Gefühl, ich kann es gar nicht anders erzählen. Also ich kann es nur in dieser Art erzählen. Und dass sich da das Horror-Genre so in den Vordergrund geschoben hat, ist quasi in der Entwicklung passiert. Rosemary's Baby war natürlich ein Vorbild, aber auch andere, die quasi mit Horror nichts zu tun hatten. Was ich ja beim Horror-Genre sehr interessant finde, dass man Tabuthemen angreifen darf und dass auch das Horrorfilmpublikum da eine gewisse Offenheit hat, die quasi im allgemeineren Publikum gar nicht so groß vorhanden ist, dass sozusagen das Angreifen von einem Tabu, also das ich mich vorher nie so richtig mit Horror beschäftigt, aber das fand ich eine total interessante Erkenntnis, dass diese Horrorfilmgesellschaft, und es ist ja anscheinend eine sehr große Community, dass die eine extreme Offenheit haben in Bezug auf Brechen von Normen und Aufbrechen von Normen.
Und sie gehen, Stichwort Angst, vielleicht auch Stichwort Tabu, an etwas heran, was das Kino gerne ignoriert. Sie zeigen die Geburt nahezu in Echtzeit und wirklich mit allem, was dazugehört. Denn die Geburt wird im Kino häufig ausgespart. Es gibt zwar Schreie, dann einen Schnitt, dann ist das Baby schon im Arm der Mutter, alles ist sauber und hygienisch und nett und lieb. Ihre Bilder sind ja komplett anders. Warum kommen Ihrer Meinung nach denn diese Bilder eigentlich so selten im Kino vor, obwohl sie ja Teil einer Realität sind?
Ja, das ist ein großes Fragezeichen, warum dieser Teil der Geburt so selten erzählt wird. Mir war es extrem wichtig, diese Geburt auch so zu zeigen, weil ich finde, sie ist sehr essentiell für diese Geschichte, weil sie ist quasi der Ursprung von allem in dieser Geschichte. Also entweder ist es so, weil unsere Filmgeschichte eine sehr männliche ist und Frauen, kann man sagen, relevante Frauen erst seit vielleicht 30 Jahren so richtig überhaupt in diesem, genauso halt wie bei dem Dirigentenberuf, Fuß fassen konnten. Und die Frauen, die davor waren, haben sich eben an diese männliche Erzählung eher angepasst als dagegen gearbeitet. Und diese Erfahrung, der Mann bei der Geburt steht ja meistens eher an der Seite oder ist sozusagen wie ein Komparse und hat eine andere Sicht auf Geburt. Und ich nehme an, dass halt Frauen, die das selber erlebt haben oder da gewisse Erfahrungen teilen, so etwas anders erzählen. Und auch diese ganze Geschichte nach einer Schwangerschaft, was der Körper, was mit dem Körper passiert. Da wurde ja jetzt auch über Jahre sehr dagegen gearbeitet oder wird jetzt auch quasi mit diesen Instagram-Moms wird ja auch wieder ein anderes Bild erzeugt.
Ich habe ja betont, dass Mother's Baby eher den Mutter-Horror erzählt. Aber wenn wir jetzt über Mutterglück sprechen müssten, nach dem Film, wie sehe denn Ihrer Meinung nach dieses andere, ehrliche Bild aus?
Na, ich nehme an, man muss halt mit einer absoluten Offenheit in das Thema Familienplanung gehen oder auch sagen, es wird sehr fordernd und sehr anstrengend sein und wir werden unser Leben komplett ändern müssen. Es wird nicht nur eine Erfüllung sein, weil das ist es eben nicht. Also das Problem gerade beim Kinderkriegen ist, dass du es wirklich erst begreifst, wenn es passiert ist. Und alles, was du davor auch versuchst zu lesen oder zu erfahren, man kann es nicht, also du kannst es, irgendwie kommt man da nicht an das heran, wie es dann wirklich ist.
Sagt die österreichische Regisseurin Johanna Moder. Ihr Spielfilm Mother's Baby kommt Donnerstag in die deutschen Kinos. Vollbild, das Filmmagazin jetzt mit einem Blick nach Fernost. In den 1980er und auch 90er Jahren, da war Hongkong die vielleicht aufregendste Filmmetropole Ostasiens. Die Industrie dort boomte, sie produzierte ein junges, cooles Straßenkino, das Regisseure wie Wong Kar-wai weltberühmt machte. Und gleichzeitig entstanden auch für den heimischen Markt massentaugliche Genrehits und Melodramen, die die Kinos gefüllt haben. Doch seit einiger Zeit ist es deutlich ruhiger geworden um das Kino aus Hongkong. Woran das liegen kann und welche Rolle dabei auch vielleicht die Politik aus Peking spielen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Anke Lewicke. Anke, erstmal ein frohes neues Jahr. Wir haben uns ja bislang nicht gehört.
Ja, frohes neues Jahr, Patrick. Und das chinesische Neujahr ist ja ein bisschen später, erst im Februar. Und es wird dann das Jahr des Pferdes. Und das ist dann immer während der Berlinale. Und da gehen die ganzen Chinesen, Hongkong-Chinesen auch immer schön zusammen essen.
Ja, das stimmt. Anke, du bist ja eigentlich in Hongkong privat unterwegs. Aber wie ich dich kenne, warst du natürlich auch im Kino. Was gab es denn aktuell zu sehen?
Ja, ein Besuch im Kino, muss ich dir sagen, Patrick, ist immer wie im Gefrierschrank sitzen. Es sind eigentlich schöne, milde 18 Grad. Die Klimaanlagen laufen trotzdem auf Hochtouren und es war nicht so ein besonders erfolgreiches Kinojahr 2025 bis zum 31.12. Dann ist der Film Back to the Past gestartet. Das ist so ein Action-Historien-Film, der hier unheimlich gut ankommt mit dem Hongkong-Star Louis Koo. Und den habe ich mir nicht nehmen lassen. Und der Film läuft in allen Kinos rund um die Uhr, alle 15 Minuten eine neue Vorstellung.
Und teilst du die Begeisterung des Hongkonger Publikums für diesen Film? Beziehungsweise, was könntest du uns denn sagen, was begeistert die Hongkonger an dem Film?
Ja, ich glaube, was sie einmal begeistert ist, dass er auf einer sehr erfolgreichen Fernsehserie von 2000 basiert. Und man muss sich den Film quasi als Sequel vorstellen. Also es sind dieselben Schauspieler und es geht um einen Polizist aus der Gegenwart Hongkongs, der eben im Kaiserreich China gelandet ist und da jetzt für Recht und Ordnung sucht. Und es gibt schon ganz schöne visuelle Effekte. Also du hast zum Beispiel futuristische Motorräder, die alte Karren verfolgen, oder du hast ein elektronisches Surfbrett, was dann durch die alten Paläste so surft. Das sieht sich ganz gut an. Es macht Spaß, aber ich muss sagen, ich finde den Film am Ende doch ziemlich pro-chinesisch, weil es gibt so zwei Enden und der Held findet sich dann auf einmal wieder 2025. Er war 25 Jahre nicht in Hongkong und ist begeistert, welche Fortschritte Hongkong gemacht hat. Und wir wissen alle, Hongkong hat in den letzten 25 Jahren alles andere als Fortschritte gemacht.
Es klingt ein bisschen wie das Hongkong-chinesische Pendant zu Zurück in die Zukunft, was du uns hier erzählst, Anke. Aber jetzt jenseits dieses einzelnen Films, wie ist es denn insgesamt jetzt um die Stimmung in der Hongkonger Filmindustrie bestellt?
Ja, ich würde mal sagen, das ist so eine Mischung aus Verunsicherung und Resignation. Also vor 20 Jahren, als der chinesische Kinomarkt sich geöffnet hat, war man noch so in Goldgräberstimmung, weil das so ein riesiger Absatzmarkt war. Hongkong hatte das Know-how, wusste, wie man Filme macht, aber mittlerweile können es die Chinesen auch. Dafür ist natürlich die Zensur hier in Hongkong viel stärker geworden. Viele Filmschaffende, die sich eben gegen China geäußert haben, dürfen nicht mehr arbeiten. Es gibt eine große schwarze Liste, die immer länger wird. Auch Wong Kar-wai hat sich während der Dreharbeiten zu seiner Shanghai-Serie gegen gegen China geäußert. Er steht jetzt auch hier sehr unter Beschuss. Also die Zensur wird eben immer stärker und gleichzeitig müsste das Hongkong-Kino vielleicht so ein bisschen umdenken, weil es gibt hier ja unheimlich viele Geschichten zu erzählen vor der Haustür, wie sich der Alltag verändert hat. Aber das Hongkong-Kino steht eben eher für Action-Kino und muss sich eben da so ein bisschen neu orientieren.
Gibt es denn dennoch Motive oder Themen, an denen sich die arbeitenden Filmschaffenden besonders zurzeit abarbeiten?
Ja, das würde ich schon sagen. Also man geht so auf Spurensuche nach dem alten Hongkong-Gefühl. Also die neuen Hongkong-Produktionen, die ich gesehen habe, sind alle getragen von einer großen Melancholie und Nostalgie. Also das Wahrzeichen von Hongkong waren doch diese tollen Neonröhren. Die sind mittlerweile verboten, wenn sie in die Straße hineinragen. Da habe ich zum Beispiel einen Spielfilm gesehen, wo es eben um die Kunst des Neonröhrenfaltens für diese Reklame gibt. Und das ist ja eine Kunst, die am Verschwinden ist. Oder ein aktueller Film ist Schau UFO. Da geht es um 4 verlorene Biografien in den Jahren 1980 bis 2003. Es geht um junge Menschen und immer wieder Kindheitserinnerungen, als alles noch möglich war. Aber im Fernsehen bekommt man eben mit, dass 1997 China durch Prinz Charles offiziell wieder übergeben wurde. Der erste Börsencrash. Also es sind alles so verlorene Existenzen, die einfach spüren, die alte Zeit, die kriegen wir nicht mehr zurück, aber dafür finden diese 4 wenigstens ihre alte Kindheitsfreundschaft wieder.
Anke, du hast ja China schon angesprochen. Wie wirken sich denn jetzt Pekings Kontrolle und auch die Zensur aus Peking konkret auf das Filmschaffen und auf die Filmindustrie in Hongkong aus?
Na, wenn ich jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel nennen soll, vor einigen Tagen wurden die Asian Film Awards abgesagt. Sie finden eben Anfang März immer hier in Hongkong statt, während des Filmmarktes. Sie werden ausgerichtet von China, Taiwan und Japan. Aber jetzt hat ja die japanische Premierministerin gesagt, dass wenn China Taiwan angreift, dann würde sie das auch als Existenzbedrohung für Japan sehen. Das hat das chinesische Regime verärgert. Deshalb werden jetzt die Asian Film Awards größtenteils abgesagt, weil ja Japan da mitspielen könnte. Eine große Rolle, also Filme könnten aus Japan nominiert werden. Das will China nicht. Der offizielle Grund ist aber, der wird angegeben, dass es der Brand ist. Deshalb will man keine Feierlichkeiten. Und in China sind auch schon japanische Filme, die jetzt einen Kinostart hätten, zurückgezogen worden. Und hier in Hongkong sollte zum Beispiel Tampopo, der Kultklassiker, wieder aufgeführt werden. Und der durfte auch nicht mehr gezeigt werden. Also da sieht man ganz gut, wie die Tagespolitik eben in die Kultur eingreift.
Aus Hongkong berichtete für uns Anke Lewicke über den Zustand des dortigen Kinos zwischen Kreativität und, wie gerade gehört, zwischen großem politischen Druck. Vielen Dank, Anke.
Tschüss, Patrick.
Die Familie ist im japanischen Kino schon immer ein großes Thema gewesen. Oft geht es da ja um Nähe, Verpflichtung und das, was unausgesprochen zwischen den Generationen liegt. In letzter Zeit erzählen viele Filme aber auch von etwas anderem, von Wahlfamilien, von Beziehungen, die nicht durch Blut entstehen, sondern aus Einsamkeit, Sehnsucht oder ganz praktischen Gründen. Davon handelt der neue Film Rental Family der Regisseurin Hikari. Meine Vollbild-Kollegin Susanne Burg hat den Film gesehen und auch mit Hikari gesprochen. Susanne, was ist diese Rental Family im Film?
Ja, das ist eine Agentur, bei der man sich wirklich Familienmitglieder mieten kann. Zum Beispiel eine Tochter für ein Wochenende oder ein Vater für einen besonderen Anlass. Und in Japan gibt es solche Rental Family Agenturen tatsächlich. Sie bieten bezahlte Nähe quasi für Hochzeiten, Familienfeiern oder den ganz normalen Alltag. Und der Film Rental Family erzählt nun aus der Perspektive eines Außenseiters, eines etwas abgehalfterten US-amerikanischen Schauspielers Philip, gespielt von Brandon Fraser, der in Tokio lebt und dringend einen Job braucht. Er landet bei einer Rental Family Agentur zum Vorstellungsgespräch.
Also, was glauben Sie, tun wir hier? Wir verkaufen Emotionen.
Und wie?
Wir spielen eine Rolle im Leben der Kunden. Eltern, Geschwister, Partner, Partnerinnen, beste Freunde. Und helfen ihnen zu finden, was ihnen fehlt.
Ich bin nur Schauspieler. Ich weiß nicht, wie man Menschen hilft.
Was ich ihnen anbiete, sind Rollen, die eine echte Bedeutung haben.
Und für was brauchen sie mich?
Wir brauchen einen Quotenweißen.
Ja, Philipp hadert anfangs mit dem Job, arbeitet sich dann aber langsam ein und beginnt dann auch so langsam seine Perspektive auf diese Agentur, auf diese Rental Families zu ändern. Dieser Film wird dann zu so einer leisen, berührenden Geschichte über moderne Einsamkeit und darüber, was Familie heute eigentlich bedeutet. Ich konnte mich mit der Regisseurin Hikari in einer Videokonferenz unterhalten. Sie ist in Japan aufgewachsen, mit 17 als Austauschschülerin in die USA gegangen, hat in Utah studiert und wohnt inzwischen in L.A. Sie hat mir eingangs von der Entstehung des Films erzählt.
Steven, mein Co-Autor, hat recherchiert und war auf der Suche nach einem Amerikaner, der einen Job in Japan übernehmen sollte. Dabei tauchte auch eine Agentur für Rental Families auf, also gemietete Familienmitglieder. Ich fand das großartig. Ich bin Japanerin und kannte das nicht. Bei diesem Geschäft geht es vor allem um die Einsamkeit. In der modernen Gesellschaft sind die Menschen so isoliert. Und ich fand es schön, dass Menschen in Echtzeit zusammenkommen, nicht über Geräte und Verbindungen herstellen. Das waren also meine Inspirationsquellen.
In Ihrem früheren Film 37 Seconds haben Sie auch eine Geschichte über Zugehörigkeit und Selbstfindung erzählt. Sehen Sie eine Verbindung zwischen 37 Seconds und Rental Family? Vielleicht in dieser Suche nach Intimität oder alternativen Formen von Familie?
Right, I think so. You know, I guess I do like to make a movie always that ends in a positive way.
Ich mache gerne Filme, die positiv enden. In 37 Seconds ging es definitiv um Selbstfindung. Die Protagonistin lernt am Ende ihre eigene Zwillingsschwester kennen und verbindet sich mit ihr. Sie versucht, aus der engen Verbindung mit ihrer Mutter herauszukommen.
For Rental Family was really having this group.
Bei Rental Family ging es darum, dass eine Gruppe von Menschen zusammenkommt und eine Familie bildet. Es ist vielleicht keine traditionelle Familie, sondern es sind nur Kollegen. Aber am Ende des Films fühlt es sich an, als wären sie eine Familie. Es gibt also definitiv Ähnlichkeiten.
Diese Idee einer ausgewählten Familie, Menschen, die über die verwandtschaftliche Beziehung hinaus Bindungen eingehen, ist zu einem wichtigen Thema im japanischen Kino geworden. Von Ozus Film bis zu Koreedas Shoplifters. Wie sehen Sie Ihren Film in dieser Tradition und inwiefern wollen Sie vielleicht etwas anderes erforschen?
That's a good question. You know, there's so many, I mean, Ozu to Koreeda-san, there's such incredible filmmakers that I just always love their work.
Das ist eine gute Frage. Ozu und Koreeda sind so unglaubliche Filmemacher. Ich habe ihre Arbeit immer geliebt. Ich glaube, ich bin sehr wählerisch, wie ich meine Geschichte erzähle. Ich bin ein großer Kameranerd und überlege sehr genau, wo ich die Kamera hinstelle. Denn wir geben dem Publikum einen Blick, den es normalerweise nicht bekommt, indem wir die Kamera zum Beispiel ganz nah heranführen. Ich schätze, ich habe einfach meine eigene Art, die Bilder auszuwählen. Aber Ozu und Koreeda sprechen auch über Familie. Und ich glaube, das ist auch mein Thema. Ich liebe Familiendramen, ich liebe Familie, Freundschaft, Beziehung.
In Ihrem Film gibt es noch einen speziellen Dreh, denn Ihre Hauptfigur Philipp, gespielt von Brendan Fraser, ist ein Ausländer, der sich in diesem Familienunternehmen in Japan zurechtfindet. Warum haben Sie sich für einen Außenseiter entschieden und was verrät Ihnen diese Perspektive über das heutige Japan?
The reason why I picked this, him being a token white guy being in Tokyo, is because I was that girl.
Ich habe ihn als weißen Mann in Tokio ausgewählt, weil ich dieses Gefühl kenne. Ich war in Utah das einzige asiatische Mädchen in der Schule und es war sehr seltsam, dass ich die einzige Person im Raum war, die anders aussah. Man ist isoliert. Aber dann traf ich lauter nette Menschen und ich wollte die Idee im Film umdrehen und fragen, wie es aussehen würde, wenn Philipp in Tokio lebt.
Wir sehen am Anfang, wie er sehr einsam ist und dann beginnt er für die Agentur zu arbeiten und denkt anfangs, dass es moralisch verwerflich ist, so zu tun, als sei er ein Familienvater. Er will authentische Gefühle und Beziehungen, aber er arbeitet weiter dort und findet schließlich Zugehörigkeit. Glauben Sie, dass eine solche Arbeit doch eine emotionale Wahrheit enthalten kann?
Yeah, I think so. I honestly like the one of the people that I spoke to.
Ja, ich glaube schon. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die diese Arbeit machen und sie haben erzählt, wie sehr sie bei der Sache sind, wenn sie die Rollen spielen. Wenn sie als Sohn angeheuert werden, tauchen sie auf und sagen: "Hey Mama, ich bin wieder da." Und setzen sich genauso hin, wie die Frau es will, Vielleicht vermisst sie einen Sohn. Vielleicht hat sie ihn vor Jahren verloren. Wenn sie in die Wohnung kommen, spielen sie diese Rolle.
But then when they come in, they play that role, but then they actually also become Sam and there's that relationship that happens between the two.
Aber darüber entsteht eine Beziehung und wenn noch ein weiteres Familienmitglied hinzukommt, das eine andere Rolle als Vater spielt, dann wird dieser Mann auch außerhalb der Arbeit zur Familie. Und dann gibt es das Phänomen, dass diese Scheinfamilie in Japan tatsächlich zu einer richtigen Familie wird. Sie nennen sich gegenseitig Mama und Papa, Schwester und Bruder. Das ist einzigartig. Ich bin der Meinung, wenn einen dieser Service für 2 Stunden glücklich macht, dann ist das gut. Es geht um eine Verbindung. Es ist so, als würden Sie 2 Stunden bei einem Therapeuten buchen. Sie heuern 2 Stunden lang ein Familienmitglied an. Warum eigentlich nicht? Was immer Sie glücklich macht, da bin ich ganz offen.
Why not? Yeah, whatever brings you happiness.
Sie haben also recherchiert und mit vielen Menschen gesprochen. Haben Sie sich auch den Film von Werner Herzog zu dem Thema angesehen, Family Romance?
I did watch it, just for the first like 10 minutes.
Oh ja, ich habe ihn mir angesehen. Allerdings nur die ersten 10 Minuten und auch erst nachdem wir das Drehbuch fertiggestellt hatten. Ich wollte vorher nicht meinen Schreibprozess oder meine Arbeit beeinflussen. Als ich ihn dann gesehen habe, dachte ich, das ist ein ganz anderer Film und habe aufgehört, ihn zu gucken.
But I was like, oh, this is a very different movie, so I'm just gonna turn it off.
Viele Szenen in Ihrem Film spielen an neutralen Orten, in Hotelzimmern, gemieteten Räumen, an Orten, die sowohl intim als auch unpersönlich wirken. Wie haben Sie den Look des Films gestaltet, um vielleicht auch einen Kontrast zwischen der Idee von Authentizität und Performance zu schaffen?
I really want the audience to feel like they're in Tokyo.
Ich will wirklich, dass die Zuschauer das Gefühl haben, in Tokio zu sein. Wir alle kennen Tokio, die geschäftige, verrückte Stadt, die Shibuya-Kreuzung und Shinjuku. Wir haben ein paar Aufnahmen davon im Film. Aber ich wollte auch, dass die Zuschauer das Gefühl haben, dass sie in einem Tokio sind, das sie vielleicht noch nicht gesehen haben. In Wohnungen, in denen sie noch nie gewesen sind. Ich kenne diese Wohnungen, weil ich damals dort aufgewachsen bin. Alles, was sich richtig authentisch und echt anfühlte, habe ich einfach eingebaut. Ich war sehr wählerisch bei den Drehorten.
Hatten Sie während der Dreharbeiten auch das Gefühl, dass die Crew zu einer Familie wurde?
Auf jeden Fall. Jeder, mit dem ich zusammenarbeite, ist wie Familie und ich nehme das sehr ernst. Ich will, dass meine Crew glücklich und satt ist. Ich will sie nicht überanstrengen. Wir sollen uns einfach amüsieren und kreativ sein. Hinterher sprechen wir vielleicht nicht jeden Tag miteinander, aber ich weiß, dass es sie gibt und ich bin für sie da, wenn sie mich besuchen wollen. Brandon und ich haben nach den Dreharbeiten Thanksgiving zusammen verbracht. Wir sind eine Familie geworden und er ist jetzt wie mein großer Bruder.
I spent Thanksgiving last year together after the shooting. We became a family and he's like my big brother now. So I love it.
Susanne Burg sprach mit der Regisseurin Hikari über ihren Film Rental Family, der Donnerstag in die deutschen Kinos kommt. Und das war Vollbild für diesen Samstag mit Filmen über Mutterschaft, Fürsorge und unterschiedliche Arten von familiärer Nähe. Nächste Woche an dieser Stelle dann mehr Kino im Radio. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.